Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute muss ich meinen Gast, glaube ich, eigentlich gar nicht vorstellen. Erik Siegmann ist zu Gast, der ist Geschäftsführer von Digital Forward und den kennt ihr natürlich auch als Host des Marketing Transformation Podcasts. Kann ich nur empfehlen, aber bevor ihr den abonniert, hört euch bitte noch diese heutige Episode an. Denn es hat einen sehr guten Grund, warum ich Erik in diesen Podcast eingeladen habe. Ich kenne kaum jemand, der so ein enzyklopädisches Wissen über Online-Marketing besitzt wie Erik aus seiner jahrelangen Beratertätigkeit. Es gibt nichts, was der Mann nicht schon im Internet gemacht, ausprobiert oder halt beraten hat. Und deshalb reden wir heute über das Thema Online-Marketing-Fehler, die auch du machst. Ich bin ehrlich, ich hatte jetzt so ein paar lustige Kriegsgeschichten von Erik erwartet und wurde positiv überrascht, denn das wird hier ein knallhartes Consulting. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich mal so ein Case auseinander, denn damit verdient der Mann sein Geld. Der kommt in eure Firma und legt den Finger dahin, wo es weh tut. Und das ist nötig. Also wir gehen einfach mal so ein Case durch, suchen die häufigsten Fehler, die ihr wahrscheinlich auch an eurem Marketing macht. Und wenn wir unseren Job heute richtig gemacht haben, fühlt euch an der einen oder anderen Stelle erwischt. Aber die gute Nachricht ist, Erik bringt auch direkt die passende Lösungsstrategie dafür mit. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und dann schauen wir mal, ob ihr euren Job im Marketing richtig gut macht. Denn dann lassen wir Profiler Erik Siegmann hier von der Leine. Viel Spaß. Moin Erik, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Rolf. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
In guter alter Podcast-Tradition von OMR Education. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Fehler im Online-Marketing zu reden?
Ich bin Erik Siegmann, ich bin einer der Gründer von Digital Forward. Digital Forward ist keine Agentur, eine Spezialberatung, die größeren Advertisern, Unternehmen, aber auch mittleren, auf jeden Fall schnell wachsenden Advertisern dabei hilft, die Themen der Marketing-Effizienz und des Wachstums besser zu machen als ohne uns.
Das war kurz. Sehr gut. Vor allem bist du auch heute da, das hat man auch nicht unterschlagen. Du bist ein Mensch, von dem ich unglaublich viel lernen durfte in der Zeit, wo ich mich mit Online-Marketing beschäftige. Und dementsprechend möchte ich euch einfach mal da draußen die Chance geben, das auch zu tun. Und deshalb bist du heute hier, weil du hast einen unglaublichen Erfahrungsschatz, was Online-Marketing angeht.
Stimmt, ich habe nicht gesagt, warum das eine gute Idee ist. Ich habe die eine Frage nicht beantwortet, warum das vielleicht eine gute Idee ist, mit mir zu sprechen.
Ist einfach immer eine gute Idee, mit dir zu reden.
Also vielleicht das noch nachgetragen. Ein unserer Kerngeschäftsfelder ist das, was wir Online-Marketing-Auditing nennen. Also das ist im Grunde ein Fitness-Check. Da kommen Unternehmen zu uns, die sagen, hey, guckt mal unsere Marketing-Organisation, das, was wir tun, wie wir es tun, mit welchen Mitteln wir es tun und sagt uns, wo wir Potenziale liegen lassen, wo wir noch Effizienzgewinne ausschöpfen können, also praktisch mehr erreichen für weniger Geld oder gleich viel Geld. Und durch dieses Audit-Geschäft generieren wir schon eigentlich immer sehr, sehr frisches Wissen. Wir sind auch unabhängig, das heißt, wir verkaufen danach keine Dienstleistungen im Sinne von Agentur oder Technologie oder Mediadienstleistungen. Und diese Mischung aus Erfahrung, dadurch, dass wir, glaube ich, schon am Anfang deutlich was können, aber ehrlich gesagt auch durch unsere Kunden immer besser werden und die Unabhängigkeit, deshalb glaube ich, könnte es Sinn ergeben, dass wir miteinander sprechen.
Macht auch Sinn. Dann lass uns doch mal den Patienten auf die Bahre legen.
Oh, und ja. Mal gucken. Also ich habe immer so zwei Bilder, entweder Patient oder Sportler. Ne? Du kannst entweder Fitnesstest oder Reha-Bilder benutzen.
Kannst du dir jetzt auch, dann bleib mal beim Sport, wie gesagt. Freut mein Team, seit für normal rede ich nämlich immer sehr viel in Fußballmetaphern. Alles klar, okay. Dann steigen wir ins Training ein. Dann lass uns doch jetzt erstmal so eine Art, ja, ich denke mal, so eine Art Grundfitness sollte man erstmal feststellen oder wie nähere ich mich dem Thema an.
Ja, genau. Also wir wollten ja drüber sprechen, was sind so die häufigsten Fehler? Und bei Fehler denkt man ja schon, oh Gott, Fehler im Angelsächsischen darf man kaum noch über Fehler sprechen, also sozusagen Opportunities. Aber hier meinen wir im Grunde Fehler, wenn irgendwie eine Aufstellung, eine Mannschaft unterhalb ihrer Möglichkeiten bleibt. Warum auch immer, das meinen wir erstmal grundsätzlich mit Fehlern. Also Fehler kann ein Effizienzproblem oder ein Wachstumsproblem sein oder diverse Sachen. Das Erste, bevor man über Fehler spricht, ist erstmal das, was ich so irgendwie erst mit der Zeit gemerkt habe, dass der große Unterschied zwischen Unternehmen, die wirklich super erfolgreich sind und die vielleicht so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, ist, die erfolgreichen Unternehmen sind besessen davon, Fehler zu finden, aufzudecken und zu verbessern. Da geht es nicht darum, um so Fingerpointing, so, Rolf, das hast du nicht gut genug gemacht, sondern guck mal hier, vielleicht ein bisschen so wie bei der Formel 1, hier können wir noch eine kleine Schraube irgendwie fester ziehen oder den Flügel noch ein bisschen effizienter machen. Das ist so der erste große Schritt, also anzuerkennen, dass so ein System nie fertig ist, sondern dass man ständig Potenziale hat, die man bessern kann und auch muss und dass man diese Potenziale halt suchen muss und das möglichst mit einem strukturierten Ansatz.
Also mal so die Geisteshaltung, mal so ein Bildpakt, ist es dann so eher so Lean Forward und halt nicht Lean Back?
Absolut. Also und nur wenn du jetzt eine Saison gut gespielt hast, heißt das längst nicht, dass du nicht beim nächsten Spiel richtig einen auf die Kappe kommen kannst. Und das ist jetzt gerade auch, wenn wir von Online-Marketing sprechen, ich bin sehr stark durch meinen eigenen Werdegang, durch das älteste Online-Marketing-Vertical im E-Commerce geprägt worden. Also das älteste, sehr seriöse Vertical. Und da sieht man jetzt ganz, ganz deutlich, dass wenn deine Marketingmaschine nicht super gut eingestellt ist, dass du halt ganz, ganz schnell aus dem Markt rauskugeln kannst, entweder durch Bedeutungslosigkeit oder durch Tod. Also zu wenig Gewinn.
Fangen wir jetzt mal direkt mit dem schwersten Problem an. Das hat ja sehr viel mit Menschen zu tun. Also die diese Geisteshaltung mitbringen oder auch bereit sind, sich selbst zu hinterfragen. Hast du da einen Tipp, wie man da sein Team motivieren kann, sich selber da eine Bereitschaft schafft, sich zu hinterfragen oder sowas?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es nicht um Sanktionierung, sondern Incentivierung geht. Also es ist gut, ein System besser zu machen. Und das merken wir auch so ein bisschen im Audit-Geschäft. Das sollte halt nicht so sein, da kommt jetzt irgendwie einer, der ist wie die Revision und der sucht irgendwie nach Fehlern, die du gemacht hast, sondern das ist ein Fitnesstrainer, der guckt, wie du mit den dir zur verfügenden Möglichkeiten, mit deinen Rahmenbedingungen, also mit deinem Markt, besser werden kannst. Und wenn die Möglichkeiten nicht reichen, dann muss auch derjenige sagen, guck mal, das wirst du mit den Mitteln nicht schaffen. Und diese Incentivierung, also wirklich Lust auf Verbesserung zu haben, das ist die eine Sache. Und das andere ist so diese kurzfristige oder Langfristperspektive. Es ist immer leicht, die meisten Fehler machen sich ja durch irgendein Symptom bemerkbar. Da stimmt irgendwas nicht. Also Klassiker, ne? Die Kosten gehen zu hoch, das Wachstum ist aber zu gering. So, die Businesspläne werden nicht erreicht. Oder die Profitabilität auf der Kundengewinnung zum Beispiel bleibt hinter den Erwartungen zurück. Und dann, wenn man dieses Symptom erkannt hat, ist so dieses typische, erstmal so anekdotische Reagieren, dass ich vielleicht einen Verdacht habe, warum das nicht gut ist, weil vielleicht du bist jetzt Marketingleiter und mir fällt vielleicht deine Nase nicht oder ich habe gehört, unser Wettbewerber XY setzt ein tolles Tool ein oder hat eine Wunderagentur oder was auch immer, dass man nicht, oder braucht vielleicht einfach nur Budget, das ist auch ein typischer Fehler, zu früh einfach nur nach Budget zu schreien.
Viel hilft viel, ja.
Ja, genau, das ist so ein Klassiker. Also, dass man die Ursache und dass man nach der Ursache sucht und nicht einfach nur auf Symptome drauf guckt. Und es gibt zum Beispiel auch Herausforderungen, die im Marketing aufpoppen. Also zum Beispiel eine zu hohe Kosten-Umsatz-Relation als Beispiel oder zu geringe Kundengewinnungsfähigkeit, die zum Beispiel gar nicht so sehr nur im Marketing beheimatet sind. Das kann zum Beispiel auch eine mangelnde Produktattraktivität sein oder ein stärkerer Wettbewerb oder ein Nachfrageproblem. Und das meine ich damit, bei der Fehlersuche, also erster Punkt, ne, nicht sanktionieren, sondern incentivieren, also oder Lust motivieren, könnte man auch sagen, Lust machen, Fehler zu finden. Das andere ist, dass man nicht einfach nur den erstbesten Verdacht nachgibt und dann einfach ohne Kopf was probiert, sondern wirklich strukturiert nach der Fehleranalyse dann sich auch fokussiert und dann das Problem beseitigt, was immer die Ursache dafür sein
muss. Wie gehe ich denn davor? Also, dass ich eben halt die richtigen Probleme vielleicht finde oder dass mir Dinge auffallen können?
Ich würde vorschlagen, dass wir zu diesem Punkt vielleicht gleich nochmal später kommen, gerade weil wenn wir nochmal so diese übergeordneten Fehler haben, gibt es noch eine Sache, die, bevor man überhaupt sagt, ist das ein Problem oder ist das einfach nur die Realität, was auch so häufig vorkommt, ist eine nicht realistische Erwartungshaltung, von wem auch immer, also egal, vom C-Level, vom Gesellschafterkreis, aber vielleicht auch von einem Teilverantwortlichen im Marketing, dass man ein klares Bild hat über, was sind eigentlich realistische Ziele im Punkt, was können wir an Wachstum, egal ob das jetzt Mengenwachstum, Umsatzwachstum, Kundenwachstum ist, was können wir an Marge oder Gewinnerwartung erzielen, in welchen Zeiträumen, ja, und nur sagen auch mit welchen Mitteln, mit welchen Investitionen, welchen Kosten. Da gute Unternehmen sind da sehr, sehr verzahnt. Und haben ein klares Bild, wie der Markt sich darstellt und was es eigentlich bedeuten würde, jetzt zum Beispiel, wenn man Umsatzzielen hinterherrennt, was jetzt zum Beispiel in der zweiten Jahreshälfte 2022 wirklich alle machen, dass die Umsatzerwartungen in der Regel zurückgehen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass man überlegt, was können wir denn überhaupt mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln realistischerweise erreichen und nicht einfach nur Wunschdenken haben, um dann von Quartal zu Quartal oder von Monat zu Monat zu gehen. So, das ist vielleicht noch so.
Wie komme ich denn dahin? Also, das ist wirklich eine spannende Frage.
Also, das, der erste Punkt ist, oder wenn man sagt, was sind so die häufigsten Ursachen für dieses Problem, ist eine nicht klare Sicht auf die quantitative Performance des Unternehmens. Also damit fängt es erstmal an. Weil, wo die meisten, ich verallgemeinere das jetzt so ein bisschen, der Fluch dieser Folge, dass man jetzt bei Fehlern als Thema so ein bisschen verallgemeinern muss. Aber häufig ist zum Beispiel alles, was ein Erfolgsnachweis irgendwie am nächsten kommt, ist das im Controlling der Finanzabteilung eines Unternehmens beheimatet.
Also zum Beispiel, ich bin Autohersteller und sage eben halt, in Deutschland potenzieller Absatzmarkt für Autos sind alle Menschen, die einen Führerschein haben. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, das sind 50, 60 Millionen wahrscheinlich. Mhm. Und dann sage ich, ich bin die tollste Automarke der Welt. Dementsprechend müssen ja auch mindestens 45 Millionen davon mein Auto kaufen wollen.
Ja, so als Beispiel. Also in dem Bereich, also der Nicht-Direct-to-Consumer-Advertiser, da gibt es noch eine ganze Ladung mehr Fehler, die entstehen können durch Erwartungshaltung, also durch der Art von Marktforschung und so. Ein bisschen einfacher ist es bei den Direct-to-Consumer Advertisern, also zum Beispiel eine Kfz-Haftpflichtversicherung, das ist so ein Klassiker. Die denken traditionell, also die Mehrheit von denen denkt traditionell sehr stark in Policen, in Versicherungspolicen. Mittlerweile ist dieser Markt der Kfz-Haftpflichtversicherung brutal von allen Vergleichsplattformen dominiert. Das heißt, um in der Suche als auch im Abschluss wirklich Erfolg, Conversion-Erfolg zu haben, musst du extrem wettbewerbsfähig sein. Und das sind ja nicht nur die normalen Vergleiche, es sind auch so die Universalvergleiche, wie zum Beispiel Check24, die jedes Mal kurz vor Ende November die Mediawelt fluten mit Haftpflichtversicherungsangeboten. So. Und jetzt ist so ein klassisches Ziel hier erstmal Abschlüsse zu generieren. Dieses Ziel ist aber meistens nur realistisch erreichbar, wenn ich eine super preisaggressive Angebotsstruktur habe, die sofort jeder versteht. Ja. Wenn du das ein bisschen wie bei, egal ob das bei Verivox oder Idealo, ne, wenn du nicht in der ersten Suchergebnisliste eines Anbieters bist, dann findest du sehr wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Also 30% weniger plus iPad
genau.
Und so.
Und jetzt, und was das jetzt bedeutet, sind sagen, ja, ich kann hier vielleicht deine 5000 Policen extra besorgen, aber sehr wahrscheinlich werde ich da gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen, weil ich muss diese Policen sehr wahrscheinlich für unterhalb der Marktstandards anbieten, um überhaupt rausgehen zu können. Dann klassisches Missverständnis, was dann herrscht. Ja, aber zum Beispiel unsere Marktanteile werden dadurch größer. Oder unsere starke Marke wird schon dafür sorgen, dass wir, obwohl wir nicht wettbewerbsfähig sind oder der preisaggressivere Anbieter drin sind, dass die Leute zu uns kommen. Oder wir haben jetzt diese neue Haftpflichtversicherungs-App gelauncht und die hat ja so eine tolle Usability, da werden die Kunden viel, viel häufiger abschließen. Ja. Das sind so klassische Fehler auf der quantitativen Ebene, wo man sehr schnell zu den Erkenntnissen kommen, wenn man sauber misst und vor allen Dingen keinen Blatt vorm Mund nimmt, wie wahrscheinlich das ist, dass ich mit den Maßnahmen, die ich habe, auch wirklich meine Absatz- oder Umsatz- oder Kundenwachstumsziele auch erreiche. So, was tut man dagegen? Man macht sich erstmal ein realistisches Bild über die tatsächliche Performance. Und wenn man dieses Bild nicht eindeutig abschließend herstellen kann, dann macht man Tests. Dann testet man zum Beispiel unterschiedliche Preispunkte in unterschiedlichen Zielgruppen und kann dann so ein bisschen so diese Absatzelastizität, also wie viel mehr ist eigentlich drin, unter welchen Rahmenbedingungen deutlich besser testen. Das ist auch gar nicht so aufwendig. Also das tun natürlich rein digitale Unternehmen leichter, schneller als Unternehmen, die wirklich Produkte irgendwie pressen oder bauen müssen. Aber im Grunde führt da kein Weg vorbei, diese realistischen Ziele dann wirklich auch entweder zu rechnen oder zu verproben.
Das heißt auch, so wäre dann dein Tipp jetzt eben halt fürs C-Level, wo wir eben halt ja eingestiegen sind, dass du eben halt sagst, auf der hat eben, stell die richtigen Fragen und eben, und schau in die Zahlen.
Ja, genau. Also oft ist es auch gar nicht, in den Zahlen ist in der Regel alles immer drin. Ja. Auch im Finanzcontrolling, die haben nur eine andere Perspektive. Das Finanzcontrolling denkt halt in Perioden, in Kostenarten, die Marketeers denken in Kanälen, in Kosten per Micro, also segmentierte Kosten entweder der Absatz oder der Kundengewinnung und können so auch steuerungsrelevante Informationen rausarbeiten. Oft sind die aber nicht so gut verzahnt wie zum Beispiel das, was über Jahrzehnte im Finanzcontrolling gemacht wurde.
Ja.
Nur ich kann nicht mit Finanzcontrolling zahlen, sondern die können mir dann sagen, du darfst im Durchschnitt für jede neue Haftpflichtversicherung irgendwie, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ja, 150 Euro ausgeben. Mhm. Das sind Durchschnittswerte. Mit der Zahl 150 Euro pro abgeschlossene Haftpflichtversicherung kann ich im Marketing nichts Gescheites erreichen. dann, also, ne, das ist einfach, liegt im, es gibt Kundengruppen, da sind 150 Euro noch zu viel. Mhm. Und es gibt Kundengruppen, da ist 150 Euro dramatisch zu wenig in der Kundenakquisitionskosten. Die Marketeers müssen das auf Kanal, auf Kundengruppen, auf Kundenproduktpräferenz, Mikrosegmenten runterbrechen können und auf dieser Basis optimieren können. Aber in der Regel sind diese Zahlen alle irgendwo da. Sie sind nur oft nicht ausreichend verknüpft und werden oft genug nicht zur Steuerung und zur Bewertung von Potenzial hinzugenommen.
Wie löse ich das Problem, dass ich so viele unterschiedliche Datenquellen und Punkte halt im Unternehmen habe und die nicht miteinander verzahnt sind?
Also erstmal auch hier wieder musst du im Unternehmen das Bewusstsein schaffen, dass diese Verknüpfung von Informationen notwendig ist. Hm. Dann musst du dich selbst auch disziplinieren, überlegen. Du kannst sehr wahrscheinlich, ist das nicht ein Wunschkonzert, du kannst oft mit so Pareto optimiert, mit ganz wenigen Verknüpfungen ganz viele Fragen beantworten. In der Regel zum Beispiel ist es die Frage Absatz, also in meinem Beispiel Policen, zu wirklichem Neukundenwachstum. Und die andere Frage ist dann die Kundenhaltbarkeit. Also wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass diese so gewonnenen Neukunden eigentlich bei mir bleiben? Und die dritte Dimension ist dann da schon ein bisschen komplexer, wie deckungsbeitragsstark sind eigentlich diese Segmente.
Also klassisches Customer Lifetime Value, zu gucken, genau. Mal, wie wertvoll ist der
Kunde. Ja, aber du sagst so klassisches Lifetime Value, das ist halt nicht trivial. Hm. Und deshalb kann man auch mit einfachen Prognosen, also erstmal vereinfachten Prognosen, schon mal die größten Fehlsteuerungen wegmachen. Also als Beispiel, du kennst in der Regel die Provision oder die Kosten, die du an deine Vergleichsplattform abdrückst. Du kennst auch sehr wahrscheinlich, wie hoch deine Kundengewinnungskosten über generische Search-Terms sind. Und du kennst die, aber die kannst du in der Regel nicht skalieren. Du kennst die Kosten der über deine eigenen Brand-Terms zu dir gekommenen Kundenbeziehung. So. Und dann hast du, Brand ist in der Regel ausskaliert. Also Brand und organische Reichweite kommen halt sehr schnell an natürliche Grenzen. Bei Paid, wie zum Beispiel im Generischen, das gilt jetzt nicht nur für Kfz-Haftpflichtversicherung, das gilt für alle, sind natürlich die Kundengewinnungskosten oder die gezeigten Kundengewinnungskosten oder die Kostenumsatzrelation oder CPO im Versicherungsbereich natürlich viel, viel höher als der Durchschnitt aller Werte, weil hier wirklich sehr wahrscheinlich Neukunden oder neue Marktanteile gewonnen werden. Hm. Und die Haltbarkeit sehr wahrscheinlich höher ist, dieser Kunden, die über generische Search-Terms gekommen sind, als die Haltbarkeit der Kunden, die über Vergleichsportale kommen. Weil Überraschung, auch das wirst du rauskriegen, wenn du dann in deine Datenbank kommst, die Kunden, die über deine Vergleichsportale zu dir kommen, die wechseln sehr wahrscheinlich zu jeder Wechselperiode wieder. Es ist vollkommen egal, ob das Strom, Haftpflicht oder Mobilfunk ist. Die Kundenwerte in Abhängigkeit von der Gewinnungsart sind unterschiedlich. Hm. So. Und das kannst du rausfinden. Und da musst du im Grunde nur Gewinnungsweg, Gewinnungskosten und Nachkaufverhalten zusammenschmeißen. Da musst du nicht jede mögliche Kreuzung von Datenpunkten mit berücksichtigen. In der Regel ist mit der richtigen Betrachtung, wie ist eigentlich das Nachkaufverhalten einer Kundengruppe in Abhängigkeit ihres Gewinnungsweges, beantwortet ganz, ganz viele Fragen für deine Marketingsteuerung.
Das heißt, in dem Beispiel käme ich dann wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass immer, wie du schon eben sagst, immer von den Vergleichsplattformen, der ist nach einem Jahr immer wieder weg, da muss ich immer mit einem extremen Dumpingpreis rangehen, um den überhaupt immer wieder ranzuziehen. Ja. Wäre dann das Ergebnis, was ich daraus ziehe, ja, vielleicht sollten wir da weniger Budget reinstecken, sondern eben halt dann eher auf die normalen Wege, dass der Kunde halt bei uns direkt kauft und findet.
Ja, Strom ist natürlich jetzt gerade ein extrem brutaler Markt, ne? Aber es geht auch für softere Märkte, die irgendwie eine Art von Nachkaufverhalten haben, wo zum Beispiel die Frage, Strom ist jetzt nochmal.
Bei Kfz-Haftpflicht dazu eben gesagt, genau.
Ja, ist auch, genau, da gibt es zum Beispiel die Servicekomponente bei Kfz-Haftpflicht ist zum Beispiel größer als bei Strom. Bei Strom wusste es sehr, sehr wenig. Ja. So. Und das ist natürlich eine Abwägung, aber auch da kann man sehr gut messen, bewerten und rechnen und dann entsprechend steuern. Und das ist etwas, was überkomplex gemacht werden kann, aber gerade diese Verbindung aus Kundendaten zu Transaktionsdaten, zu Kostendaten ist so das, was 80% der Basic-Fehler verhindern lässt.
Also dann haben wir zum einen, wenn wir jetzt mal die Schritte mal durchgehen, was wir mal gemacht haben, wir haben zum einen eben halt mal Offenheit im Unternehmen für eine Fehlerkultur eben halt geschaffen, die auf Incentivierung halt beruht. Dann haben wir über realistische Ziele gesprochen, die mal vom Management eben halt hergesetzt werden und über eine Verzahnung der unterschiedlichen Informationsquellen, die nötig ist. Mhm. Was machen wir jetzt?
Also was wir jetzt als Unternehmen machen, also die in einem wirklichen Fall würden wir jetzt unser größtes Problem erstmal identifiziert haben, sozusagen. Haben wir ein Kostenproblem, haben wir ein Wachstumsproblem oder beides. Dann würden wir zum Beispiel auf der Kostenseite gucken, eine Soll-Ist-Abgleich machen, in welchen Mikrosegmenten, also Segmenten, für die wir Geld ausgeben, aber auch für die organischen Gewinnungswege, schöpfen wir eigentlich wie unser Potenzial aus. Also zum Beispiel, wie ist das Mischungsverhältnis unserer organischen Suche zu unserer bezahlten Suche? Wie verhält sich unser Wettbewerb zum Beispiel in einzelnen Segmenten? Und dann würden wir sehr wahrscheinlich die Kernbaustellen alle auflisten, aber auch in die richtige Reihenfolge bringen. Weil es gibt so Bereiche, die sind zwar negativ vom Trend, aber die können wir nicht kurzfristig verändern. Wie zum Beispiel, wir Marketeers, wir können nicht die Deckungsbeitragssituation eines Produktes verändern. Wir können aber eine bewusste Entscheidung fällen, ob wir trotzdem in diese Absatzrichtung reingehen und vielleicht bewusst einfach nur Geld wechseln im besten Fall, oder wir entscheiden uns bewusst auf Warengruppen, in dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel mit SEA eine Warengruppe, eine Kampagnensteuerung runterzufahren. Wir entscheiden uns bewusst gegen diese defizitären Spendings, mit der Konsequenz, dass wir das natürlich auch auf der Umsatzseite sehen würden, aber dafür dann auf der Deckungsbeitragsseite wieder attraktiver sind. Ja. Also das erstmal das Quantifizieren von Problemen, also vom Problem im Sinne von Effizienz und Wachstumspotenzial, und dann die Sortierung von unseren Problemen nach Dingen, auf die wir Einfluss haben und auf die wir wenig Einfluss haben. Und dann ist das Sortierkriterium Dinge, die wir verbessern können mit geringem Aufwand, und Dinge, die wir verbessern können mit hohem Aufwand, dann in der zweiten Reihe. Aber im Grunde müssen wir diese komplette Kette abarbeiten, nur halt in einer gewissen Reihenfolge.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also was ich mir dann dem mal zuerst raussuche. Also quasi mal die kleinsten Dinge, die ich schnell ändern kann, mit dem größten Impact im Idealfall.
Ja, also das Erste ist, was jeder können muss heute. Das können auch die meisten, aber halt wirklich nicht alle, und die Grenze läuft da fließend, ist, dass ich in der Lage sein muss, meine Kosten, meine Kanälen, wir haben so den Merksatz, Kosten, Kanäle, Kisten, Kunden. So, ich muss in der Lage, Kisten kommt aus dem E-Commerce, das ist die Absatzdimension. Ne? Also du musst in der Lage sein, die Kosten pro Kanal, pro Absatz oder Kundengewinnung wirklich unfallfrei sehen zu können. Damit musst du jetzt noch nicht jede Herausforderung auf der Attributionsseite, also wenn mehrere Kontaktpunkte mit einem Abschluss oder einer Kundengewinnung involviert sind, auflösen, sondern du musst die wesentlichen Kostentreiber den wesentlichen Gewinnungswegen oder Absatzwegen irgendwie zuordnen können.
Ja.
So, das ist etwas, was oft zum Beispiel zwischen dem ERP-System eines Unternehmens und einem Analytics-System, also einem Web-Analytics-System, auf zwei Inseln gemacht wird und diese Systeme dann nicht zusammenlaufen, was dann dazu führt, dass es uneinheitliche Zielvorgaben gibt für die Marketingsteuerung. So. Das heißt, das erste Punkt ist, ich muss klare Ziele versetzen. Welche, und zwar nicht Durchschnittsbetrachtung, also was mein Durchschnittskur oder CPO-Wert, sondern ich muss klare Ziele pro Kategorie, also pro Subkategorie, so rausgeben können, dass sie überleitbar sind in das, was ich wirklich messen kann, zum Beispiel in meinem Web-Analytics-System. So, wenn ich das nicht kann, also wenn ich keine Ziele habe und keine Mess- und Bewertungsmöglichkeiten, habe ich im Grunde die wesentlichen Werkzeuge, um Fehlerbehandlung oder Optimierung von Marketing-Systemen zu betreiben, habe ich dann verspielt. Also das heißt, ohne diese Bewertungs-, also Mess-, Bewertungs- und Steuerungsfähigkeit muss ich im Grunde nicht weitermachen. Das heißt, weil alles, was danach kommt, SEA, SEO, Social etc., braucht diese Information, um wirklich gut sein zu können.
Wie kriege ich raus, ob ich da gut aufgestellt bin, wenn ich das jetzt höre?
Naja, also das Erste zum Beispiel ist, du merkst es sofort in der Praxis. Du merkst es in der Praxis, dass du zum Beispiel durch deine dir selbst entwickelten Steuerungsvorgaben, ob du wirklich deine unternehmerischen und deine Marktziele erreichst. Das heißt, hast du das Wachstum, hast du das Ergebnis, schöpfst du das aus? Oder gehst du schleichend immer mit weniger vom Tisch als deine Wettbewerber? Das merkt man nicht sofort, weil du siehst ja nicht, mit welcher Conversion, du siehst sehr wahrscheinlich, kriegst ein Gefühl von S-Impressions, von CTRs, aber du siehst nicht die Conversions deiner Wettbewerber. Das heißt, das Problem, was du lösen musst, ist, du musst in den einzelnen Kanälen eine eine Steuerungslogik haben, die deinem Ziel, also Absatz, Neukundengewinnung, Deckungsbeiträge als Beispiel, die bestmögliche Ausschöpfung ermöglicht. Wenn das dann, wenn du da an diesen Grenznutzen rangekommen bist, dann kannst du das sehr wahrscheinlich nicht mehr mit der reinen Marketingsteuerung machen, sondern musst du wahrscheinlich in anderen Spielfeldern suchen. Dann ist vielleicht der Content ein wichtiges Thema. Dann musst du vielleicht über neue Zielgruppen oder über neue Produkte nachdenken. Also im Grunde ist ja diese Marketingsteuerung in diesen regelbasierten Kanälen, zum Beispiel jetzt im SEA und im, auch überwiegend im Social, die ist ja nichts anderes als so ein permanenter Produkt-Marktfit. In dem Fall sogar noch mehr, es ist ein Produkt-Media-Content-Marktfit.
Ja.
Das sind ganz, ganz viele Mikrosegmente, wo dieses Fitting gemacht wird. Mit den Unterschieden, dass es manchmal schon an vorgebundene Zielgruppen geht und manchmal an neue Zielgruppen geht, also du dann Markterschließung machst. Das hat unterschiedliche Werte. Aber im Grunde ist das alles etwas, was man gut sehen und steuern kann, wenn man sich von den Durchschnittswerten befreit, sondern wirklich in diese Mikrosegmente geht.
Und hat vor allem auch wenig mit dem Satz, ich glaube, zu tun, oder?
Glaube gar nichts und vor allen Dingen auch nichts mit Vergangenheitswerten. Hm. Also diese gefühlten Erfolge oder Nicht-Erfolge, die zerfließen halt ganz schnell, wenn man halt ein bisschen tiefer kommt. Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass dein SEA-Wachstum im Grunde nur durch ein oder deine SEA-Kostenverbesserung, so klassischer Fall, wenn ich sehe, dass ein Unternehmen in den letzten 6 bis 8 Monaten das Wachstum stabil gehalten hat und die Kosten in den Kanälen runtergegangen sind. Mhm. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist bei der Anfang der Corona-Pandemie passiert. Das ist Wachstum hochgegangen und die Kosten runter, weil im Grunde auf einmal ein riesen Nachfrageschub kam. In jetzigen Märkten passiert das nicht mehr. So, was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Also für diese Beobachtung, dass zum Beispiel du aufgehört hast, generische Kampagnen zu machen oder hast sie runtergefahren. Die sind teurer als deine Brand-Kampagnen und du dafür mehr die deine Brand oder Brand-Terms, die dicht an dir gebaut sind, hochzuscalen.
Oder ich habe halt mehr Jogginghosen ins Schaufenster gestellt als Abendkleider.
Das geht zum Beispiel auch, ne? Also du kannst den Average Order Value runterziehen oder du hast zum Beispiel mit Erlösminderung gearbeitet, mhm. Gutscheine. Aber sehr wahrscheinlich, also nur auf der Media-Kanalseite, ja. Ist das so der erste Indikator. Das sehen wir zum Beispiel, wenn Unternehmen, also wir arbeiten ja auch viel für Private Equity Fonds in der Transaktionsseite, wenn wir merken, dass irgendwie ein Jahr vor der Transaktion die Marketingkostenquote in den wichtigsten Kanälen runtergeht, dann ist es sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die weniger Neukunden reingepumpt haben und einfach nur auf den Bestandskunden, auf den kosteneffizienten Bestandskundenbeziehungen weitergearbeitet haben.
Ja.
So. Oft sind ja so, Kundenwachstum ist etwas, was in den normalen G&Vs und Bilanzreportings ja nicht stattfindet. Aber das ist ein anderes Dilemma.
Mhm, aber wie löse ich mich denn aus diesem Problem? Also wenn ich das System, ich schlussfolge jetzt daraus quasi mal, dass da ein Fehler ist, wenn ich eben halt das System nicht permanent mit Neukunden füttere.
Also denn wenn du das kann ja auch, wenn das bewusst stattfindet, ist das ja total in Ordnung. Mhm. Es gibt ja keinen Grund, immer wachsen zu müssen. Mhm. Also es gibt nicht immer einen Grund, wachsen zu müssen. Und das ist eigentlich nur ein Problem, wenn eigentlich das unternehmerische Ziel anders ist als die Operations, die du ausführst.
Ja.
Aber du in deiner Erfolgsmessung so tust, als ob du irgendwie total on track bist. Da gibt's ja zig Beispiele, wo sowas stattfinden kann. Also auf der quantitativen Seite ist im SEA-Beispiel, das ist ja praktisch das offensichtlichste, generisch versus Brand. Das Verschieben zwischen organisch und paid geht auch. Das ist so die andere Achse. Aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Affiliate-Marketing reingucken, ne, der Anteil der tatsächlich gewonnenen Neukunden in Affiliate-Marketing, das sehr, sehr transaktionsorientiert ist, erkennst du nur, wenn du, der Indikator hier ist erstmal, die Neukundenquote ist unterproportional gering in einem Kanal, wie zum Beispiel Affiliate Marketing, könnte jetzt sein. Und die wahrscheinliche Ursache ist eine Publisher-Struktur. Dass die Publisher zum Beispiel überwiegend durch Cashback-Unternehmen oder durch Couponing-Seiten irgendwie besteht. Und dann ist ja kein Wunder, dass, du kennst das bestimmt auch, ne, wenn du kaufst irgendwie bei deiner Lieblingsbrand und googelst nochmal schnell nach einem Gutschein. So, was dann im Hintergrund passiert, ist, dass ein Gutschein-Publisher einen Affiliate-Sale für sich claimt und du aus der Advertiser-Perspektive hast eigentlich zwei Nachteile. Du hast eine Provision gezahlt, also eine Affiliate-Provision für einen Sale, den du sowieso mit Rolf gemacht hättest und hast zudem auch noch eine Erlösminderung reingegeben, die den eh schon da Umsatz auch noch auf der Margenseite schmälert. So. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Übrigens auch ein häufiger Fehler, der auch im Jahr 2022 noch bei Groß und Klein, bei Alt und Jung immer wieder stattfindet.
Und das kann ich da gar nicht lösen. Also
doch, das kannst du lösen. Na klar. Also erstmal auch hier wieder. Was ist der erste Indikator? Neukundenquote im Verhältnis zu deinen sonstigen Verhältnissen. Und lösen kannst du es, indem du zum Beispiel deine Programmbedingungen anpasst. Es gibt also heute können alle ordentlichen, und das sind die meisten großen Affiliate-Marketing-Programme sind in der Lage, differenziert zu vergüten nach mit Gutschein oder ohne Gutschein, nach Neukunde oder ohne, also für Bestandskunden oder Neukunden. Das ist ein bisschen tricky, aber mindestens die einfachste Art mit Gutschein oder ohne Gutschein, das ist etwas, was du in deinen Programmbedingungen hinterlegen kannst. Das sieht nur erstmal, wenn du jetzt nur isoliert dann guckst, sieht das so aus, als ob deine Programmbedingungen vielleicht schlechter sind als die deines Wettbewerbers. Ja. Aber das ist nicht dein Problem. Weil wenn dein Wettbewerber zu mir Erkenntnis kommt, dass er gerne eh schon da umsetzen, noch Provision und Gutschein hinterher, was dann weiß er entweder mehr als du, weil er zum Beispiel ein dickeres Bankkonto hat, oder er weiß weniger höchstwahrscheinlich als du. Und das heißt, du kannst ihn an der Stelle outsmarten. Dann kannst du das Geld sparen und in Bereiche investieren, wo du besser an deine Ziele rankommst.
Und wie du ja eben meinst, ich kann es ja auch testen, vor allem auch erstmal.
Genau, aber das ist zum Beispiel mit Affiliate Marketing, das wäre so ein Test on the fly, ne? Dass du erstmal reingehst und guckst, wie viel, da muss man nämlich aufpassen, wie viel Kontrolle hat man eigentlich im Affiliate Marketing. Ne? Du weißt im Grunde nicht, wie die Traffic-Gewinnung deiner Publisher-Partner irgendwie gemacht wird. Das so ein bisschen hinterher ingeniert. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel, was früher gab, das gibt es heute noch, dass die Brand-Bidding auf deine eigenen Brands macht. Das hast du aus wenig Interesse. Das siehst du natürlich nicht. Also die tun alles, damit du das erst spät siehst. Die können aber auch Vertipper-URLs haben. Also das gibt's alles noch. Ne? Ja. Das heißt, das ist relativ schwer im Affiliate-Marketing, dass bis zur letzten Meile aufzulösen, aber wenn du die, um in der Fußballsprache zu bleiben, wenn du da in Manndeckung bleibst, dann kannst du zumindest das Schlimmste verhindern. Und im Zweifel, wenn etwas zu gut aussieht, würde ich gleich dreimal genau hingucken.
Warum?
Naja, weil das ist so ein Plausibilisierungsding. Wenn du zum Beispiel dein, was du immer machen kannst, das machen wir auch häufig, dass wir so Verhältnismäßigkeiten herstellen. Also wie zum Beispiel, habe ich vorhin schon eine Verhältnismäßigkeit genannt, wie ist eigentlich die Neukundenquote über alle Kanäle verteilt? Da gibt es jetzt Kanäle, die haben eine natürliche hohe Bestandskundenquote, also geringe Neukundenquote. Das sind zum Beispiel Direktanstiege, das kann keiner, ne? Also Direktanstiege. Ja. Auch typisch für eine hohe Bestandskunden, für hohen Bestandskundenanteil sind organische Quellen, also vor allen Dingen SEO.
Das ist E-Mail-Marketing logischerweise auch.
E-Mail-Marketing sowieso, klar. Also da wäre es umgekehrt, wenn du eine hohe, das ist fast nicht möglich, eine hohe Neukundenquote im E-Mail-Marketing zu haben. Genau, die habe ich jetzt gerade mal rausgenommen, aber jetzt so mit dem SEO und im Direct hast du traditionell die höchsten Direct-Anteile. Und da musst du gucken, ne, wenn du im Paid-Search hast du sehr hohe Bestandskundenanteile auf deinen Brand-Terms und sehr hoffentlich geringe Bestandskundenanteile auf den generischen Terms. Ja. So, diese Bestandskundenanteiligkeiten nach Kanal und dann später nach Kosten ist der erste Indikator. So. Und das ist praktisch wie Gleichung mit Unbekannten. Da versuchst du ja immer möglichst viel Unbekannte durch die anderen Gleichungen rauszunehmen. Das heißt, nicht exakt, aber näherungsweise. Das heißt, wenn jetzt im Affiliate-Marketing deine Neukundenquote extrem gering ist, zum Beispiel geringer als im generischen Search, oder eher von der Bestandskundenquote typisch ist von dem, was du im Direct zu oder SEO hast, wenn das ähnlicher ist als die Gewinnungskanäle, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Affiliate-Publisher dir deine eigenen Kunden teuer wieder zurückspulen. So. Und das ist dann der Punkt, wo, wenn du fragst, was tue ich dagegen, wo ich vorhin eingesetzt habe, wo du deine Programmbedingungen anpassen musst und die Vergütung anpassen musst.
Was sind noch so Klassiker, die du in den Zahlen findest?
Ich habe vorhin schon gesagt, Brand zu generischen Search, was zum Beispiel auch oft vorkommt. Also es gibt viele Agenturen, die machen hervorragenden SEA-Job. Es gibt aber auch so Situationen, also wo zum Beispiel die Incentivierungslogik oder die Vergütungslogik des Unternehmens so gemacht ist, dass sie zum Beispiel entweder pauschal eine Vergütung für alle über einen Kanal gewonnenen Transaktionen macht und nicht weiter differenziert. Mhm. Also wenn du jetzt deine SEA nicht selbst steuern, also bewerten und steuern kannst, dann musst du es halt rausgeben. Wenn du dann sagst, okay, liebe Agentur, für jeden Stromabschluss, für jedes Girokonto, für jede Kiste, die rausschickt, kriegst du x Prozent zum Beispiel. So, dann führt das dazu, dass man natürlich, also wenn wir die auf der Agenturseite wären und praktisch nicht nur das Gute unseres Kunden im Kopf hätten, dann würden wir natürlich die Bereiche, wo wir hohes Risiko haben, minimieren und die Bereiche, wo wir hohen Deckungsbeitrag haben, maximieren. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich nur noch Bock haben, die Brand-Keywords anzubuchen. Und da gibt es jetzt jede Menge andere Spielarten, die so ähnlich sind. Aber das wäre so, das ist auch heute immer noch, also dieses ganze Steuerungsthema, was ich vorhin nannte, geht ja nicht nur fürs eigene Doing, sondern ist ja auch eine zwingende Notwendigkeit, um meine Partner zu steuern. Also sonst tun die, es muss ja auch gar keine böse Absicht sein, dass sie dann Segmente ansteuern, wo sie vielleicht viel zu viel nicht profitables Geschäft für dann wiederum relativ zu hohe Kosten generieren.
Was interessant ist, alles, was du jetzt eben beschreibst, sind ja wieder eben mal Dinge, wo sehr viele Menschen oder unterschiedliche Bereiche daran beteiligt sind, weil ich ja Wissen eben mal aus den verschiedenen Kanälen halt brauche oder über diese Kanäle. Mhm. Wie kann ich das denn praktisch umsetzen?
Also der erste Punkt zur praktischen Umsetzung ist, unterschiedliche Unternehmensbereiche nicht nur einzubeziehen, sondern auch das Wissen zu teilen und die Abhängigkeiten, also was sich bedingt, das ist halt kein Wunschkonzert ist, wie viel organische Reichweite und wie viel Paid-Wachstum ich habe, sondern dass es eine bewusste Entscheidung ist, die aber auch Konsequenzen hat, in der Regel in Kosten oder Wachstum. Und jetzt zum Beispiel bei diesen Steuerungsthemen kann ich halt immer nur empfehlen, vor allen Dingen die Menschen, die auf der Finance, also die auf der Reporting-Controlling-Seite in den traditionellen Unternehmensteilen sitzen, die mit einzuberufen oder einzubeziehen. Oder wenn es um Agenturen geht, bei großen Konzernen zum Beispiel werden oft die Rahmenverträge mit Agenturen noch sehr stark mit einer Einkaufsabteilung abgesprochen. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob ich kaufe ja nicht nur eine FTE-Leistung ein, wo ich einen Tagessatz habe, das gibt es auch immer mehr Modelle, sondern ich habe ein sehr komplexes Steuerungsmodell. Die normale Einkaufsabteilung, die ist damit vollkommen überfordert und dann neigen die natürlich verständlicherweise zur Vereinfachung und dann wird es wieder schlecht.
Preis dann wahrscheinlich.
Ja, genau. So, und das ist halt auch so ein Klassiker. Das ist so die erste große Brücke, die halt immer wieder auftaucht, dass wenn ich kostenorientiert steuere, dass ich mir dann extrem wehtue, weil ich muss eigentlich wertorientiert steuern. Das muss man sagen, was ist denn eigentlich der relative Wert für das Keyword, für die Mikrokampagne? Und das ist komplex. Das ist ja nicht nur auf der Kanalebene komplex, das ist ja auch komplex, ob ich jetzt zum Beispiel Upper-Funnel-Maßnahmen mache, also Brand Awareness, Bedarfsweckung oder Lower-Funnel-Maßnahmen, also eher SEA, also Dinge, die schon kurz vor der Conversion stehen. So, und diese Verbindung, diese Abhängigkeiten und die Konsequenzen der Vereinfachung aufzuzeigen, ist so der erste Schritt, wo ich dann gemerkt habe, okay, es lohnt sich, das zu verstehen. Das ersetzt dir auch keinen Berater, keine Agentur und auch kein Tool. Es lohnt sich, im Unternehmen das zu verstehen, um in beide Seiten, also wenn du zum Beispiel mehr Ressourcen brauchst, weil es eine komplexere Steuerung ist oder differenzierte Zielgrößen brauchst oder teilweise auch bessere Technologie. Also wenn zum Beispiel deine Web-Analytics-Implementierung immer noch auf dem Stand von 2017 ist und du keine IT-Ressourcen hast oder im SEO, klassisches vernetztes Thema. Wenn deine Ladezeiten versteht halt jeder, das kannst du beliebig komplex machen, aber wenn zum Beispiel im SEO deine Ladezeiten unterhalb des Benchmarks sind, dann hat das Konsequenzen. Und oft ist das so, dass das in einzelnen Fachbereichen schon verstanden wird, aber sie werden nicht danach bewertet und incentiviert. Mhm. Und dass die Spitze einer Organisation das überhaupt nicht weiß, teilweise auch gar nicht versteht, aber es auch viel zu wenige gibt, die wirklich dann auch in die Bütt gegangen sind, um das ihren Verantwortlichen auch wirklich näher zu bringen. Und der C-Level, auch wieder letzter Punkt, Unternehmensverantwortlichen müssen auch sich einer hochkomplexen Materie, weil das ist im Grunde, diese Materie ist das, wo Marktanteile verteilt werden, wo Kundengewinnung oder auch Kundenabwanderung stattfindet. Es lohnt sich, sich da wirklich tief reinzuknien und es gibt dafür keine einfache, minder komplexe Abkürzung. Das macht kein Tool, es gibt da keine Wunderabkürzung, sondern das ist ein, ein harter, steiniger und teilweise auch blutiger Prozess, den man da eingehen muss.
Das schließt sich eigentlich gerade so ein bisschen der Kreis von dem, was du mal zu Anfang halt gesagt hast, dass man sagt, okay, eigentlich brauchst du wirklich so, ja, wie ein Trainer mehr oder weniger, eben mal, der schafft eben mal eben diese 11 Leute auf dem Platz, eben mal eben so eine Einheit zu formen, der auch weiß, was in jeder einzelnen Abteilung also von diesen 11 Spielern halt irgendwie drinsteckt und die auch nach dem ja, Gewinn der Champions League letztes Jahr immer noch Bock haben, das Ding auch nächstes Jahr zu gewinnen.
Ja, total, total. Und auch da wiederum eine realistische Erwartungshaltung. Also wenn du deinen Kader kennst, wenn du guckst, was, wie sich andere Mannschaften aufgerüstet haben. Mhm. Die Frage Klassenerhalt, ne, im Mittelfeld Europa 1 oder Europa Champions League zu spielen. Auch da, das, man kann ja unterschiedliche Ziele dann haben. Also zum Beispiel, das ist auch wiederum letzter Punkt, vielleicht so was so wiederkehrende Fehler sind, die Verteilung von Initiativen und von Fokus zwischen akquisitorischen Marketingmaßnahmen, also wo Kundengewinnung im Absatz, aggressive Kundengewinnung, also aggressiv muss ich nicht sagen, überhaupt Kundengewinnung im Mittelpunkt steht und Kundenbindung als anderer Gegenstück, also alles, was so CRM, Retention Marketing läuft. Ja. Warum kriegt die akquisitorische Seite immer so viel Fokus? Weil die verursacht Kosten, die verursacht Wachstum. So, aber es gibt jetzt viele Bereiche, wo ich zum Beispiel nicht mehr profitabel Marktanteile gewinnen kann. Kann sein, wenn ich irgendwie gut venturefinanziert bin und nicht eine Hypothese habe, warum das trotzdem noch gut ausgehen könnte, das kann ja sein, dann ist das, kann das durchaus fähig sein. Aber wenn es vielleicht der Klassenerhalt oder vielleicht Europa das Ziel ist, dann kann Retention Marketing, also Retention Marketing also aus meiner Sicht, das Mittel, das einzige wirkliche Gegengift zu allen Herausforderungen, die wir in der Plattformökonomie mit haben, also Stichwort Vergleich etc., dass er wirklich nachhaltig Bestand hat. Ja, das heißt, meine bestehenden Kunden mit besseren Angeboten, mit besseren Kommunikationswegen, mit der richtigeren Frequenz zu bespielen. Das ist nur nicht so attraktiv, weil es super komplex ist, weil es kleinteiliger ist und weil es nicht so wachstumsintensiv ist. Aber es ist in vielen Bereichen dramatisch profitabler als die Gewinnungsseite. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren eine Renaissance brauchst du ja nicht, es war ja im Grunde nie weg, aber auch eine deutliche Fokussierung auf Retention-Themen. Nicht nur im Marketing, sondern auch auf der Produktentwicklungsseite.
Können ja auch so Sachen sein, die auf den ersten Blick einfach Geld kosten oder schlechte Nachrichten bringen, wie Support zum Beispiel. Also Servicequalität ist ja irgendwie auch irgendwie ein unglaublicher Treiber, eben halt glückliche Kunden zu erzeugen, die dann ja auch irgendwie einfach diese Retention eben halt haben, beziehungsweise dann ja durch eine gute Brand Experience ja dann einfach weiterkaufen.
Ja, genau. Also das ist auch so ein klassischer Trade-off, ne? Also wenn wir zwei zum Beispiel Möbel oder Designerlampen verkaufen würden, ne? Das sind oft Markenartikel, die nicht dauernd auf Lager sind. Unsere Conversion auf fast allen Kanälen ist besser, wenn wir sagen, es ist in 14 Tagen da oder in 4 Tagen da. Mhm. Und in Wirklichkeit wissen wir ganz genau, dass es in frühestens, also hast du schon mal Möbel im Internet bestellt?
Nee, noch nicht.
Also die Überraschung wird sein, dass es selten ist, dass deine Möbel wirklich früher da sind, als du sie angekündigt hast. Also das muss doch nicht verallgemeinern, aber das ist ein Klassiker, dass du, jeder weiß, dass du, je optimistischer du deine Liefergeschwindigkeit ausweist, desto höher ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das heißt, dadurch hast du einen besseren CPO, weil ne, bei gleichen CPC-Preisen ist die Conversion das Einzige, was dein CPO oder deine Kur nach unten bringt. So. Mhm. Aber was heißt es für die Retention? Wenn du jetzt praktisch auf dieses Produkt gewartet hast und du eigentlich sicher sein wolltest, dass du es in 14 Tagen hast und es kommt dann in Wirklichkeit erst in 6 Wochen, dann kaufst du da nie wieder. Und du erzählst es auch allen deinen Kumpels und Freundinnen, dass Anbieter X oder Y einfach nicht gut genug ist. Und gute Unternehmen investieren auch nicht nur wegen der Bewertung, sondern wegen des Nachkaufverhaltens und wegen des Net Promoter Scores, der dadurch generiert wird, in eine super Service-Erfahrung. Mhm. So. Aber auch das abzuwägen ist, muss eine klare betriebswirtschaftliche Entscheidung sein.
Die dann wie immer der Kopf trifft. Ich frage jetzt auch mal andersrum. Wie gesagt, wenn ich nicht der Kopf bin und möchte irgendetwas angehen, was du gerade halt beschrieben hast, wie kriege ich das hin im Unternehmen?
Also, um Aufmerksamkeit zu kriegen, also das vielleicht, ich weiß nicht, wie gut dieser Tipp jetzt ist, aber das, was mir immer am nächsten liegt, ist durchaus das Kind beim Namen zu benennen. Also erstmal kann man ruhig problematisieren, weil um wieder zum Anfang der Episode zu kommen, der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist mal anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Und sich dann nicht wegducken und sagen, ja, das liegt aber nicht in meinem Feld, sondern wirklich Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ein Problem gibt, was mögliche Lösungswege sind und was die Initiativen sind, und wer die Beteiligten dafür sein müssen, um dieses Problem zu lösen. Also mangelnde Conversion-Fähigkeit zum Beispiel. Du kannst jetzt, wenn du der UX- oder der Landingpage-Experte bist, du siehst relativ bald, wenn deine Tests, die du machst, keine relevanten Verbesserungen mehr ergeben. So. Und du hast sehr wahrscheinlich doch noch weitere Hypothesen. Und einige der weiteren Hypothesen kannst du testen, für andere brauchst du deine Kolleginnen und Kollegen. So, wenn du dann weitere Pfade hast, wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir kommen hier nicht weiter, weil wir sind die Einzigen, die ein Girokonto an Studenten für 25 Euro verkaufen, alle anderen machen das für Ome, dann musst du natürlich nicht nur einfach nur fingerpointen und jammern, sondern musst du idealerweise auch einen Lösungsweg, wie man es zum Beispiel besser machen könnte. Also entweder auf der Produktseite oder zum Beispiel auf der Kundengewinnungsseite. Und eine Lösung auch immer ist bewusstes Unterlassen. Nur sagen, schmeiß kein gutes Geld schlechten hinterher, solange du das Problem nicht gelöst hast.
Dann auch direkt die Lösung mitbringen und datenbasiert arbeiten.
Also das ist immer. Also das geht immer, aber übrigens auch dieses Budgetthema. Mir fallen spontan noch Fehler ein. Wenn man zum Beispiel seine Ziele nicht erreicht, mehr Budget drauf zu kippen. Das ist so eine klassische Denke, die kommt, glaube ich, aus der alten Mediawelt. Und sagt, okay, wenn das Produkt irgendwie nicht aus dem Regal rausgeht, dann machen wir die Kampagne halt größer. Ja. Erfolgreiche digitale Modelle machen genau das Gegenteil. Wenn ich merke, mein Produktmarkt-Kanal-Content-Mix funktioniert nicht, dann nehme ich mein Spending runter, so weit runter, dass ich noch weiterhin testen und verproben kann und löse das Problem dort, wo es wirklich entstanden ist. Und erst wenn ich, also zum Beispiel, weil der Content nicht gut genug ist, die Adaption für einen Markt nicht gut genug ist oder das Produkt einfach nicht verstanden wird oder der Preis nicht stimmt. Und in dem Moment, wo ich das Problem gelöst habe, dann nehme ich wieder Budget raus.
Also, dass ich zum Beispiel feststelle, dass irgendwie Facebook als Kanal mir keinen Neukunden mehr bringt.
Ja, genau. Facebook ist, also bei diesen Plattformen kann man es relativ gut, also das, was regelbasierte Geburtsstrukturen als Hintergrund hat, da kann man es gut erkennen. Noch einfacher ist es bei der Suche. Ne? Also da kannst du ganz deutlich merken, wenn du auf der generischen Suche deine profitable Kundengewinnung ausgeschöpft hast, dann ist es etwas, was, da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Ja. Da gibt es keinen Weg dann rum. Das ist dann so, wie es ist. Und das dann aber deutlich zu benennen und zu sagen, hier, wir haben hier unsere Möglichkeiten der profitablen Neukundengewinnung ausgeschöpft. Das ist etwas, was Fakt ist. Dann kannst du, wenn du dieses Wissen, also wenn du das glaubst, dass das so ist, bei uns im Audit-Geschäft ist das so der Moment, wo die Fachbereiche, die operativen Menschen uns dann fast in den Arm nehmen und sagen, endlich sagt man neutraler Dritter hier, dass hier diesen Kanal, da ist nicht mehr drin zu diesen Deckungsbeitrags- oder Kostenzielen. Da sind die dann happy, dass das auch ein neutraler, erfahrener Dritter sagt, wenn das so der klassische C-Level-Gesellschafterkreis erstmal nicht hören möchte, weil es auch bedeutet, dass du dein Wachstum so nicht mehr fortsetzen kannst, zumindest nicht mehr mit den altbekannten Mitteln. Nach einer gewissen Zeit sind aber dann trotzdem alle dankbar, dass was einfach war, ist, verstanden zu haben, weil dann habe ich ja die Möglichkeit, meine Initiativen besser zu fokussieren. Ich schmeiße da nicht nochmal gutes Geld schlechten, wie zum Beispiel auf der Plattform hinterher. Dann wäre das zum Beispiel der Moment, wo ich dann bewusst mehr in CRM zum Beispiel investieren kann oder in bessere Produkte.
Das war alles sehr spannend, Erik. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, da hat sich jetzt der ein oder andere erwischt gefühlt so bei seiner täglichen Arbeit. Ja, oder er kontert und sagt, ja, weiß ich doch alles. Ich sage mir, aber mein Chef hört mir nicht zu. Ich sage mir, was können wir da jetzt noch raushauen, um irgendwie den Anfang zu finden, ein bisschen Mut zu machen oder sowas?
Wir haben uns was Besonderes ausgedacht gemeinsam mit euch. Und zwar, wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Originell, ne? Aber es ist nicht ein Gewinnspiel. Es gibt jetzt irgendwie kein Auto oder 16 Freitickets für das Festival.
Können wir auch noch machen.
Sondern es gibt ein Mini-Quick-Audit zu gewinnen. Was heißt Mini und Quick? Wir müssen das ein bisschen vom Aufwand eingrenzen. Also wir sagen eine Marke, ein Land und zwei Kanäle. Also zum Beispiel SEA und CRM, E-Mail-Marketing. Und das gewinnende Unternehmen kriegt dann von uns ein kostenloses Audit präsentiert mit allen Potenzialen.
Eine Riesenchance. Packen wir die passende Landingpage, wo ihr euch dafür anmelden könnt, in die Shownote.
Ja, super.
Und dann nutzt die Chance, eben halt irgendwie euch, ja, wenn ihr gewinnt, eben halt von Erik mal so ein paar Fragen stellen zu lassen. Meine Lieblingskategorie, Argumente für den Chef. Hast du noch 1, 2, 3, die man mitgeben kann? So für, wir sollten das tun.
Also Argumente für den Chef am besten sind wirklich Beispiele, konkrete Beispiele, die man ohne jetzt von morgens bis abends über digitalen Marketing nachzudenken. Also man sollte nicht mit dynamischer Attribution irgendwie kommen, sondern also klassische Beispiele, was ich vorhin hatte, was jeder versteht, ist das Affiliate-Marketing-Beispiel. Neukunden, Bestandskunden, Kosten-Umsatz-Relation. Gutes Beispiel, was auch immer, gut funktioniert, sind die Verhältnismäßigkeiten von Kanälen nach Neukunden, Bestandskunden und deren Kosten. Das also hängt auch ein bisschen vom Chef oder der Chefin ab. Es gibt diejenigen, die meisten, muss man sagen, die meisten, die nicht aus dem Online-Marketing kommen, verstehen Marketing immer so als das, was sie selbst sehen. Ne? Das ist das Interface, das ist die Kampagne, das ist der Content. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns Digitalos, die quantitative Dimension da reinzubringen. Also wie viel echter Zusatzumsatz oder Bestandskundenumsatz, Neukundenumsatz ist eigentlich durch unsere Maßnahmen entstanden. Und so würde ich immer rangehen. Ich würde also versuchen, alles, was so anekdotisch und bunte Bilder sind, davon haben die meisten Chefs schon genug zu sehen. Damit kommt man auch erstmal durch die Tür. Also viele Softwareverkäufer zum Beispiel arbeiten sehr viel so mit Interfaces und Feenstaub. Ich werde es nicht verallgemeinern. Aber die harten Zahlen in einer Kette aufzuzeigen, wirklich vom ersten Spending bis zum Kundennachkauf, das ist die eine Sache. Und wenn man es nicht kann, aufzuzeigen, warum oder dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das zu sehen. Weil die meisten wollen ja Verantwortung im Marketing verteilen und wollen, dass die Performance besser wird. Die meisten wissen halt nur nicht, wo sie anfangen sollen und mit welchen Erwartungen sie wirklich rausgehen können.
Dann ihr da draußen, sucht euch datenbasierten Feenstaub und macht euer Marketing einfach ein bisschen besser. Gab heute viel zu mitnehmen. Vielen Dank, Erik, für deinen Besuch.
Ganz herzlichen Dank, Rolf. Hat Ciao. Spaß gemacht. Danke.
Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ihr habt gemerkt, irgendwie, Erik, dem kann man nichts vormachen. Der legt den Finger wirklich dahin, wo es weh tut. Und egal, wie gut man es versucht, zu verstecken, sich schön zu reden oder es auf die lange Bank zu schieben, es gibt nichts, was Erik nicht finden würde. Und dementsprechend nutzt auch die Chance, was er euch da anbietet. Nehmt unbedingt bei seinem Gewinnspiel teil und holt euch die Möglichkeit, ihn mal live zu erleben und euch da ein bisschen beraten zu lassen. Das war gerade mal so ein kurzer Vorgeschmack von dem, was da alles an Wissen und Mehrwert schlummert, wenn man sich mit ihm unterhalten und mit ihm arbeiten darf. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen Fanboy, das hat auch immer noch einen Grund. Ich habe die ersten Seminare, die ich besucht habe zum Thema Online-Marketing, wo ich keine Ahnung hatte, was eine KPI ist. Da war Erik unter anderem einer immer der Dozenten und ich habe unglaublich viel über die Jahre von Menschen wie ihm lernen dürfen und deshalb ist das für mich auch immer jetzt ein ganz großer Moment, wenn so Leute halt hier in unserem Podcast sitzen und ich ihnen heute Fragen stellen darf. Also auch für mich so ein, ja, kleines Highlight heute. Wenn ihr euch noch ein kleines Highlight gönnen wollt, dann wie immer mein freundlicher Hinweis auf unsere OMR Reports, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Denn genau das ist der Grund, warum wir diese Bücher schreiben und diese Formate eben halt machen. Das habe ich halt eben schon angedeutet. Ich habe auch Online-Marketing gelernt, genau eben halt durch solche Weiterbildungsangebote. Und die haben wir jetzt hier bei OMR Education einfach mal noch eine Schippe geiler gemacht. Und die findet ihr zum Beispiel bei den OMR Reports. Die findet ihr unter omr.com/report. Gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Im Moment mein heißer Tipp ist der YouTube Report. Ist eine sehr unterschätzte Plattform. Damit mit Simon Kaiser zusammengearbeitet. Knapp 100 Seiten hat das Ding und da erklären wir euch mal so diese drei Erfolgsstrategien, die du auf YouTube haben kannst. Das kannst du mal organisch machen, paid oder eben halt mit so einer Hybridstrategie. Und das ist gar nicht so kompliziert und ressourcenintensiv, wie man denkt. Und vor allem zahlt sich das langfristig aus. Also lest da mal rein. Den findest du unter omr.com/report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du 10% auf deinen OMR Report. Wenn du uns vom OMR Education Podcast Team noch ein Highlight setzen möchtest, dann lass uns gerne 5 Sterne bei Spotify da oder 5 Sterne bei Apple Podcast. Schreib vielleicht auch noch eine ganz kurze Rezension. Empfehle uns auch mal direkt weiter. Also vielleicht eben mal, wenn du gerade im Office sitzt, eben mal dem Arbeitskollegen sagst, ich habe hier einen geilen Podcast gehört, da konnte ich halt eine ganze Menge mitnehmen. Oder vielleicht, wenn du einen von Eriks Tipps jetzt eben mal auch direkt umsetzt, dann sag doch mal, wo du den her hast. Den habe ich in dem Podcast gehört. OMR Education kommt jeden Montag raus. Da sind coole Leute und erklären spannende Sachen über Online-Marketing. Oder schreibt das einfach in dieses wunderschöne Internet. Das freut uns sehr und hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. In diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.